Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast vom Update. Heute am Dienstag, den 15. Dezember. Unsere Themen heute sind unter anderem der Konsumdruck. Ja, viele Geschäfte haben ja dann eben ab Mittwoch zu. Aber irgendwie ist auch Weihnachten schwierig, ne? Wie bekommt man das hin, diesem Impuls zu widerstehen, etwas kaufen zu müssen?
Aus psychologischer Sicht, das, was jetzt passiert, ist echt ganz menschlich. Weil das, was wir nicht mögen, ist dieses Gefühl, begrenzt zu werden, dass wir irgendwo ausgeschlossen sind oder an irgendwas nicht ran können.
Denise Ginsberg ist psychologische Psychotherapeutin und erklärt euch gleich noch mehr dazu. Außerdem habe ich gesprochen mit Matthias Maurer. Das ist unser nächster Mann im All. Also nach Astro Alex kommt Astro Matthias. So heißt sein Twitter-Account. Und seine Mission ist, uns so viel wie möglich teilhaben zu lassen an dem, was er dann im kommenden Jahr auf der ISS erleben wird. Wie er das anstellen möchte, auch das wird er uns erklären. Weiteres Thema, Kochen. Und zwar zusammen. Ist ja schwierig im Moment, ne? Wegen, Corona, was sonst. Es geht aber trotzdem. Und ich habe es schon mal ausprobiert, zusammen mit unserem Reporter Christian Schmidt. Der hat mir eine Kochbox ins Studio geschickt, die er selbst zusammengestellt hat.
Was siehst du vor dir in der Kiste?
Ich
habe sie
erst
dir
mal,
schön liebevoll gepackt.
Das hast du wirklich. Du hast auch eine Karte dazu gelegt. Und aus dieser Box kommt ein Duft raus, jetzt schon, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben. Kochexperimente liebe ich einfach sehr. Und ich hoffe natürlich insgeheim, dass das auch was für euch ist, wie unser Kochexperiment dann ausgegangen ist, könnt ihr euch natürlich gleich noch anhören. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt ja überall Druck, ne? Also im Job, an der Uni, in der Ausbildung und jetzt auch noch den Konsumdruck. Also kurz vor Weihnachten, ab morgen ist Lockdown, viele Geschäfte haben dann zu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Eindruck ist wirklich, auf einmal fallen einem ungefähr 237 Sachen ein, die man unbedingt noch braucht. Ja, also Spülmaschinen, Tabs oder Klopapier, Shampoo, anderes Shishi. Denise, kennst du das auch, diesen seltsamen Konsumdruck im Moment?
Also kenne ich total. Ich kenne das und gleichzeitig, glaube ich, jetzt potenziert sich das ein bisschen. Nicht nur haben wir die Zeit vor Weihnachten, da gibt es ja immer schon diesen Konsumdruck, weil es einfach diese zwei Weihnachtsfeiertage gibt, manchmal fällt auch noch ein Wochenende dazwischen, dann haben wir sogar drei Tage, die wir, ich sag jetzt mal, echt überleben müssen, ja, und wer sich noch an die Vor-Corona-Zeit erinnern kann, da waren die Städte auch immer brechend voll und die Läden wurden da leer gekauft, als gäbe es keinen Morgen mehr.
Denise, ich stelle dich noch kurz vor, das habe ich nämlich eben vergessen. Entschuldige bitte dafür, ich habe dich direkt zugefragt hier. Das ist Denise Ginsburg, sie ist psychologische Psychotherapeutin, also kennt sich auch so mit unseren großen und kleinen Alltagsmacken. Und jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, unhöflicherweise. Also du hast schon gesagt, Weihnachten, jetzt kommt das Lockdown-Ding noch und dann wird es irgendwie schwierig für uns, das so mental hinzubekommen. Okay.
Genau.
Aber woran liegt das, dass wir jetzt auf einmal denken, dass wir ganz dringend noch was kaufen müssen? Also steckt da jetzt tatsächlich die Angst dahinter, dass wir das sonst nicht mehr bekommen könnten?
Also ein bisschen schon, ne? So aus psychologischer Sicht, das, was jetzt passiert, ist echt ganz menschlich. Weil das, was wir nicht mögen, und das meinte ich auch schon so mit diesen normalen Weihnachtstagen, was wir nicht mögen, ist dieses Gefühl, begrenzt zu werden, dass wir irgendwo ausgeschlossen sind oder an irgendwas nicht ran können. Und das suggeriert ja jetzt dieser Lockdown, ne? Die Geschäfte haben wieder auf unbestimmte Zeit zu. Und das löst dann in uns so das Gefühl an, oh Gott, ich muss irgendwas anhäufen gegen einfach diese Ohnmacht, weil ich darf es ja nicht entscheiden. Ne? Keiner wollte das von uns mit dem Lockdown und das ist eigentlich die Angst. Und die verlagern wir aber eher so auf Dinge, die wir anfassen können. Etwas, was wir begreifen, anfassen wirklich können und dann ziehen wir los und machen Panikkäufe.
Es gibt ja aber auch Menschen, die verspüren diesen Druck jetzt nicht so stark. Was ist bei denen anders oder was könnten wir von denen lernen?
Ja, also ich muss sagen, ich war auch ganz kurz davor, echt heute noch mal loszuziehen auf die Zeil und irgendwie auch noch Weihnachtsgeschenke zu shoppen. Und ich meine, das ist ja echt kontraproduktiv gewesen. Und ich glaube, das, was die Menschen machen, die dem Druck nicht so stark gerade verfallen, die wappnen sich eher so mit anderen, ich sag jetzt einfach mal so Schutzschildern. Ja, also die versuchen einfach nochmal zu überlegen, worum geht's irgendwie gerade. Das ist limitiert, das ist eine begrenzte Zeit, das ist nicht für immer. Ich bin nicht allein und die denken dann eher nochmal so an das, worum geht es jetzt in diesem ganz praktischen Beispiel bei uns, worum geht es eigentlich an Weihnachten? Ich habe mich jetzt einfach entschieden, dann habe ich nicht Geschenke für alle. Das ist jetzt einfach so. Dann backe ich den Leuten meine komischen Kekse. Ich kann nicht backen, aber das ist dann wirklich ein Geschenk von Herzen.
Man könnte ja auch einfach die Geschenke zu einem späteren Zeitpunkt schenken. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Man muss das ja nicht zwangsläufig an diesen Tag koppeln. Richtig. Trotzdem, wichtiger Punkt nochmal. Also die Geschäfte für den alltäglichen Bedarf, die dürfen ja weiterhin geöffnet bleiben. Also Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Optika. Das sind ja einige Läden, die offen bleiben können, offen bleiben werden. Hilft es vielleicht auch, sich das immer noch mal in Erinnerung zu rufen, um da ein bisschen entspannter vielleicht zu werden?
Ja, also ich glaube, ich würde mir klar machen, wir sind nicht alleine auf der Welt gerade. Das, glaube ich, vermittelt dieses Gefühl. Oh Gott, Lockdown, ich werde wieder ganz isoliert sein. Die Straßen sind so menschenleer und das ist nicht so. Alle sind irgendwie da. Wir haben alle Menschen bei uns irgendwie ganz nah am Herzen, wenn wir uns das nochmal überlegen oder daran denken. Und natürlich für den wichtigen Bedarf, und die Erfahrung haben wir doch schon gemacht im Frühjahr, sind die Läden da. Ne? Es gibt die Drogerien, es gibt die Supermärkte und es gibt alles, auch Toilettenpapier, Leute, keine Angst.
Das ist richtig. Und Hefe gibt es, glaube ich, auch immer noch. Zumindest bei mir im Supermarkt. Ich glaube, das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Denise, danke dir für diese paar Tipps. Ich hoffe, du bleibst weiterhin gesund und wünsche dir einfach jetzt schon mal ein paar schöne Feiertage. Wer weiß, wann wir uns nochmal wiederhören. Liebe Grüße an dich und danke dir. Denise Ginsburg ist psychologische Psychotherapeutin und wir haben mit ihr gesprochen über den Konsumdruck kurz vor Weihnachten und kurz vorm Lockdown.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Den Astro-Alex, den kennt ihr schon. Alexander Gerst, deutscher Astronaut, hat viel getwittert über seine beiden Einsätze auf der ISS. Herr Maurer, haben Sie das auch vor? Einen Twitter-Account haben Sie ja schon, Astro Matthias.
Ganz genau. Also ich werde auf jeden Fall twittern. Und Ziel meiner Reise ist ja, die Menschen mitzunehmen auf die Reise in den Weltraum. Also ich möchte eigentlich jedem, der davon träumt, in den Weltraum zu fliegen, so ein bisschen erzählen, was ich erlebe, was ich fühle, damit jeder für sich selbst sich eine Meinung machen kann, wie würde ich mich fühlen, wenn ich in den Weltraum fliege.
Wenn ich da oben wäre, genau. Also Sie wollen die Menschen mitnehmen, das ist schön. Ich stelle Sie noch mal kurz vor. Matthias Maurer wird im kommenden Jahr als nächster deutscher Astronaut zur ISS fliegen. Das hat das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum gestern bekannt gegeben. Matthias Maurer ist 50, kommt aus dem Saarland, ist Materialwissenschaftler und seit 2015 Teil des Astronautenkorps der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation. Herr Maurer, jetzt müssen wir ganz kurz klären, wo erreiche ich Sie denn eigentlich? Sie sind ziemlich weit weg, auch wenn es jetzt gerade ganz nah klingt.
Ganz genau, ich rufe Sie momentan aus Texas an, weil ich trainiere gerade bei der NASA.
Also Sie sind schon mittendrin im Training jetzt?
Ich bin eigentlich schon seit einiger Zeit im Training. Jetzt habe ich einen eigenen Flug zugewiesen bekommen. Ende 21 darf ich selbst zur ISS fliegen. Mhm. Aber ich trainiere schon seit einigen Monaten als Ersatzmann für meinen französischen Kollegen Thomas Pesquet. Er wird schon Ende März, vielleicht auch erst im April, zur ISS fliegen.
Und dann müssten Sie, falls was dazwischen kommt, dann eben auch fit sein. Verstehe. Herr Maurer, dass Sie es jetzt geworden sind, ist das eine Überraschung für Sie oder haben Sie damit gerechnet, dass Sie dann auch mal in Richtung ISS dürfen?
Ja, ich habe mich ja schon 2008 auf meine Stelle als Astronaut beworben. Und jetzt habe ich dann seit circa 12 Jahren auf dieses Ziel hingearbeitet. Und natürlich war mir klar, ich komme jedes Mal ein Schrittchen näher, aber dass es jetzt endlich soweit ist, das freut mich ungemein.
Gab oder gibt es denn jetzt eigentlich für Sie denn durch die Corona-Pandemie irgendwelche Probleme, was die Vorbereitung auf den Flug angeht? Haben Sie jetzt irgendwelche Einschränkungen oder können Sie sich so vorbereiten, wie es der Plan vorsieht?
Ja, die Corona-Pandemie hat ganz starke Auswirkungen auf unser Training. Wir müssen natürlich sicher sein, dass wir nicht krank werden, weil wenn ich auch selbst bei einem schwachen Verlauf nur 2, 3, 4 Wochen ausfalle, dann fehlen mir diese Wochen im Training und das ist im schlechtesten Fall schon genügend, um meinen Flug Ende nächsten Jahres zu verlieren. Das heißt, ich passe besonders gut auf, ich versuche möglichst wenig Kontakt zu haben. Auch über Weihnachten werde ich jetzt nicht nach Hause fliegen nach Deutschland, ganz einfach, um das Risiko einer Infektion zu minimieren.
Sie sprechen ja jetzt schon immer vom Training und dass Sie da mittendrin sind. Wie sieht denn dann so ein Tag für Sie aus und was müssen Sie trainieren?
Ja, wenn wir vom Astronautentraining sprechen, dann bedeutet das nicht, dass ich den ganzen Tag im Fitnessstudio bin. Ich bin natürlich auch jeden Tag, sage ich mal, mache ich eine Stunde Sport. Im Weltraum müssen wir jeden Tag sogar 2 Stunden Sport machen. Aber Training bedeutet für uns Ausbildung. Bedeutet, dass wir lernen, wie die ganzen Systeme im Weltraum funktionieren. Die internationale Raumstation hat ja sehr viele Module, sehr viele unterschiedlichen Geräte. Und das muss man alles lernen und dann auch selbst reparieren können, wenn etwas schief geht. Wir können ja nicht die Techniker nach oben fliegen, sondern wir selbst sind die Techniker. Wir haben auch Notfallszenarien, zum Beispiel, dass ein Druckabfall ist in der Raumstation, dass ein Feuer ausbricht oder dass die Luft in der Station vergiftet wurde durch chemische Bestandteile.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Maurer? Alexander Gerst ist Geophysiker, Sie sind Materialwissenschaftler. Was sind denn dann Ihre Aufgaben während der 6 Monate auf der ISS? Um was müssen Sie sich kümmern?
Ja, die Experimente, die wir oben durchführen, haben verschiedene Schwerpunkte. Zum einen ist es natürlich der Mensch an sich. Wir machen medizinische Experimente. Wir versuchen auch zu verstehen, wie sich Leben oder auch die biologischen Lebensformen, Pflanzen, unter Schwerelosigkeit verhalten. Werkstoffe ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir im Weltall immer wieder testen. Wir haben verschiedene Öfen, in denen wir auch Metalle aufschmelzen können. Und dann schauen wir uns an, wie sich diese Metalle in der Schwerelosigkeit wieder verfestigen, wie sie dann erstarren. Das ist nämlich anders als auf der Erde. Und das ist ganz spannend, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, die wir dann in Computersysteme auf der Erde einfließen lassen, um dann die nächsten Legierungen, der nächste Automotor, der weniger Energie verbrauchen soll, aber trotzdem stabil ist, zu simulieren. Das heißt, wir machen sehr viele Experimente, um bei denen ich als Werkstoffwissenschaftler all meine Kenntnisse einbringen kann.
Wissen Sie eigentlich schon, ob Sie auch was Persönliches mitnehmen dürfen auf die ISS? Und wenn ja, was ist denn das dann? Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein persönliches Goodie ist doch wichtig auch, oder?
Ja, wir können nur sehr wenig persönliche Sachen mitnehmen. Ich habe insgesamt 1,5 Kilogramm an persönlichen Gegenständen, die ich mitnehmen darf. Alles andere wird ja von der ESA oder von der NASA vorbestimmt und genau geplant. Und bei diesen persönlichen Gegenständen wird es natürlich so sein, ich werde einige Fotos mitnehmen, aber dann auch einige kleine Gegenstände, die ja für den engsten Familienkreis ganz, ganz wichtig sind. Also der ein oder andere freut sich ganz besonders, wenn er vielleicht so einen Ring oder ein kleines Schmuckstück hat, was mal im Weltraum war.
Herr Maurer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut hoch ins All und irgendwann dann natürlich auch wieder runter. Vielen Dank.
Wunderbar, ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie machen wir das jetzt, ne? Also wir wissen ja, Corona-Zahlen steigen bzw. sind nicht in einem Bereich, wo man irgendwie sagen kann, da wäre auch nur ansatzweise okay. Die Innenstädte im Moment ziemlich voll. Es ist also ziemlich schwachsinnig, da jetzt noch hinzurennen, um irgendwas zu kaufen, Geschenke für Weihnachten oder so. Was könntet ihr denn sonst noch machen, um eure Freunde oder eure Verwandten zu beglücken? Ja, so geschenketechnisch. Ich glaube ja, 2020 ist wirklich das Jahr des Selbermachens. Und wir hätten da noch eine sehr schöne Idee, beziehungsweise ich möchte nicht klauen, ich möchte ehrlich sein. Die Idee kommt eigentlich von unserem Nova-Reporter Christian Schmidt. Und zwar ist es eine selbstgemachte Kochbox. Also integriert darin ist dann auch noch ein gemeinsamer Kochabend. Christian, du bist jetzt gerade im Homeoffice, ne? Aber du hast mir hier schon was Schönes in die Redaktion gebracht. Und zwar eine kleine Kiste, die jetzt vor mir steht.
Ich bin ganz aufgeregt.
Soll ich die Box schon mal einfach auspacken
jetzt? Lass uns das direkt ausprobieren, ja.
Du bist das Christkind.
Ich bitte dich.
Nur mit Bart.
Ich kann dir mal kurz erklären, was meine Idee dahinter ist. Also es funktioniert so.
Alter, wie riecht
ich
das?
Als Schenkender denke mir ein Gericht aus. Ja. Am besten so mit ein paar fancy Zutaten, die man nicht zu Hause hat. Und dann packt man das alles in eine Kiste. Mhm. Vielleicht ein Rezept gar nicht dazu packen. Vielleicht ist es spannender, wenn wir das nachher alles im Videochat klären. Also was siehst du vor dir in der Kiste?
Ich
habe sie dir schön liebevoll gepackt.
Das hast du wirklich. Du hast auch eine Karte dazu gelegt. Und aus dieser Box kommt ein Duft raus, jetzt schon, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben. Oh, hier sind wohl Gewürze drin. Chili in Briefumschlägen verpackt, hast du beschriftet. Gerösteter Sesam. Oh, ich glaube, der ist es. Der riecht gut. Chili aber irgendwie auch. Oh. Kommt mir ein bisschen was entgegen hier aus dem Briefumschlag. Salz und Pfeffer hast du dazu gelegt und gerösteter Sichuan-Pfeffer. Da ist drin Mirin, kenne ich nicht. Sesamöl kenne ich. Was ist Mirin?
Mirin, das ist so eine, sagen wir, eine Mischung aus Essig und Reiswein. Schmeckt süßlich. Das mögen die Japaner total gern. Oder in der ganzen asiatischen Küche wird das sehr, sehr gerne als würzendes Element benutzt. Das würde ja jetzt so funktionieren, dass wir gemeinsam kochen.
Ja,
ich weiß nicht, ob du rausfinden konntest, was wir machen.
Nee, also irgendwas mit sehr viel Gewürzen. Und wir wollen das ja zusammen machen. Du hast ja gesagt, das ist eigentlich noch so inklusive, dass man das eben zusammen macht. Und deswegen werde ich dich jetzt mal hier kurz...
Oh, warte mal. Oh, geil. Funktioniert.
Jetzt machen wir ja das Schöne, du bist nicht da, wo ich bin und umgekehrt genauso. Und trotzdem können wir zusammen kochen wegen dieser schönen Box. Jetzt musst du mir helfen.
Was genau, und guck machen? Mal, ich habe hier dieselben Sachen auch vor mir.
Aha.
Und ich habe das Rezept, du
ja?
nicht.
Aha.
Wir sind jetzt mit Video verbunden und können einfach gemeinsam kochen. Wir machen einen koreanischen Gurkensalat.
Oh.
Wenn wir jetzt mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir mehr machen können.
I love it. Aber sag mal so,
findest du deine Sojasauce vor dir?
Ja, soll ich die mal aufmachen?
Genau,
schon, oder?
Zack, rein in die Tasse.
Habe ich gemacht, okay, das ist
dann
gut.
Dann einen Esslöffel von diesem Mirin-Zeug. Mhm. Ich mache hier dasselbe. Dann einen halben Esslöffel Sesamöl.
Einen halben, ja.
Jetzt kannst du alle Umschläge eigentlich aufreißen. Salz und Pfeffer rein, gerüstetes
alles,
Szechuan,
was da drin ist,
Pfefferkörner.
Das komplette Ding?
Gerüsteter Sesam.
Ja, okay.
Prise Chili ist auch noch mit dabei. Aber das
ist
Coole
egal.
Ist ja in diesen Zeiten, also wenn du im Winter irgendwas verschickst, also du kannst Gemüse gerade wunderbar verschicken. Ich habe dir ja auch eine Gurke reingelegt. Es sind ja im Winter einfach auch in den Versandzentren gute Kühlschranktemperaturen.
Ja.
Ich würde es jetzt bei Fleisch nicht
eher
unbedingt
nicht,
machen,
ne?
Das ist
ja
zu sensibel.
Es ist wirklich krass, wie das duftet. Also das ist jetzt eigentlich schon so, dass man das Gefühl hat, man steht entweder im asiatischen Supermarkt oder man wird lecker bekocht, auf jeden Fall, von Freunden.
Hm. Ich finde das auch schön. Schon, genau, also du kannst das ja auch mit Freunden ganz wunderbar machen. Ne?
Ja.
Ich hoffe jetzt, meine Familie hört nicht zu, weil ich habe es tatsächlich der kompletten Familie geschenkt, dass wir am Ende einen großen Gruppenchat machen und dann gemeinsam kochen.
So macht
und
das.
Und auch positiver Nebeneffekt, also wenn man das den Eltern schenkt, ne, die bekommen Medienkompetenz. Also bei meiner Mutter wird es das erste Mal sein, dass die einen Videochat macht. Das wird allein sehr lustig schon. So, und damit ist das Dressing fertig. Jetzt musst du nur noch die Gurke da reinwürfeln und vermischen.
Boah, ich habe Angst wegen der Schärfe.
Ich probiere hier auch.
Warte mal.
Ich es.
Christian.
Das ich finde es lecker.
Ist es nicht nur lecker, es ist auch eine super Idee, ganz ehrlich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Der kleine 3 bis 4 bis 5 Minuten Gurkensalat, den wir hier zusammen aus deiner Kochbox gemacht haben. Unsere Idee als Weihnachtsgeschenk oder einfach so, schöner Chat mit Freunden, Verwandten, wie auch immer, könnt ihr gerne verschenken. Unser Tipp also und lieben Dank an dich, Christian, fürs Vorstellen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute dicke, fette Razzia in unterschiedlichen Bundesländern. Es geht um Kokain und zwar um richtig, richtig viel. Um 2 Tonnen. Die soll ein Netzwerk von Kriminellen über den Seeweg nach Deutschland importiert haben. Mehrere hundert Beamte vom LKA und vom Zollfahndungsamt haben heute in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen Großrazzien durchgeführt. Das Spannende an diesem Fall ist jetzt, die Kriminellen arbeiten mit ziemlich ausgeklügelten Methoden, um das Kokain von südamerikanischen Drogenkartellen aus dem Hamburger Hafen dann eben rauszubringen. Wie dieses System funktioniert hat bisher, Benedikt Strunz ist Reporter beim NDR, recherchiert schon länger zum Thema Drogen und Drogenhandel. Benedikt, wer hat das Kokain denn wie nach Deutschland gebracht?
Das war eben eine ganze Gruppe, die ist aus meiner Sicht erstmal ziemlich ungewöhnlich, denn normal sind so Tätergruppen ja über eine Ethnie meist definiert. In diesem Fall ist das nicht so, das ist wirklich bunt gemischt, wenn du dir einmal die Tatverdächtigen anguckst. Das sind 14 festgenommen, die stammen aus Deutschland, Ghana, Libanon, Albanien. Alle möglichen Länder sind da vertreten und die haben eben einen Trick herausgefunden. Und zwar, so zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, haben sie diese mehr als 2 Tonnen Kokain einmal nach Hamburg in den Hafen bringen lassen, von Südamerika aus, und haben da dann einen ganz besonderen Weg gehabt, das rauszubekommen. Sie haben Frachtunterlagen gefälscht und konnten so auf das Kokain dann außerhalb des Hafens zugreifen. Das heißt, sie haben die Container erst aus dem Hafen rausbewegt, haben sie dann bearbeitet, das Kokain rausgeflext sozusagen und das dann entwendet und die Container dann wieder zurückgebracht, sodass das nicht aufgefallen ist. 2 Sachen waren dabei wichtig. Offenbar ein IT-Experte, der da Zugriff hatte auf die Logistik im Hafen. Zum anderen noch ein Innentäter, der sich auch im Hafen auskannte, also ziemlich ausgefeilt.
Und wie erfolgreich war die Aktion dann heute?
Aus Sicht der Polizei ziemlich erfolgreich. Es gab insgesamt 14 Haftbefehle, die vollstreckt wurden. Also das ist schon mal ziemlich satt. Es wurden 125.000 Euro Bargeld sichergestellt. Das hat die Staatsanwaltschaft heute nochmal gesagt. Viel wichtiger aus Sicht der Fahnder dürfte aber nochmal ein anderer Punkt sein. Denn insgesamt konnten Zoll und Polizei 10 Pistolen bei dieser ganzen Aktion sicherstellen. 10 scharfe Pistolen. Man muss dazu wissen, diese Täter sind offenbar nicht nur ausgefallen und ausgefeilt vorgegangen, sondern die waren auch alle bewaffnet. Und es gab auch in der Vergangenheit schon mal eine Schießerei. Da haben die sich untereinander gestritten. Da hat dann erst einer auf zwei andere geschossen und die haben dann das Feuer erwidert. Also die waren offenbar alle bewaffnet und auch bereit dazu zu schießen. Da ist die Polizei und ist der Zoll natürlich jetzt ziemlich froh, dass diese Knarren erstmal vom Markt sind. Aber zeigt auch, der Kokainmarkt brutalisiert sich offenbar. Vor genau dieser Entwicklung waren Zoll und BKA übrigens schon seit anderthalb Jahren.
Benedikt, nochmal vielleicht ein bisschen konkreter. Ich hatte schon gelesen, dass dabei auch so spezielle Handys eine Rolle gespielt haben und eine Verschlüsselungssoftware. Was genau haben die gemacht? Was genau hat das damit zu tun?
Genau, dabei geht es um die sogenannten EncroChat-Handys. 2019 ist es der französischen Polizei gelungen, den Anbieter von Krypto-Handys, eben EncroChat-Handys, zu knacken. Die haben dann wirklich Millionen von Chats abfangen können. Und was eben wahnsinnig interessant ist, diese Krypto-Handys, diese EncroChat-Handys wurden insbesondere von Schwerkriminellen genutzt. Und das Witzige ist, wenn du diese Chats liest, die unterhalten sich wirklich so, als wenn sie jetzt auf dem Sofa sitzen würden und absolut sicher wären, dass da niemand von Polizei oder sonst wie außen rum steht. Und das geht dann fröhlich hin und her. Da werden dann Auftragsmorde verabredet, da werden Kokainlieferungen beschrieben, da wird über Sprengstoff, über Kriegswaffen gesprochen, die hin und her geschoben werden. Also das ist wirklich schon verrückt. Und diese Daten sind eben von Europol auch an das BKA gegangen, werden da jetzt ausgewertet, werden insbesondere auch im Norden, in Norddeutschland ausgewertet, denn ganz viel dieser Chatnachrichten betreffen eben Drogengeschäfte. Und da werden wir auch in den kommenden Monaten noch sehr viel hören über diese EncroChat-Handys. Übrigens, kleiner Fakt am Rande, mir sagen Ermittler, schön, dass diese Handys mittlerweile vom Markt sind, aber mittlerweile seien die Kriminellen auf andere Handys umgestiegen. Mhm. SkyEgg heißen die jetzt. Mhm.
Benedikt, woran ich immer noch so ein bisschen hängen bleibe, ist, man hat es also irgendwie geschafft, da einen riesigen Container aus dem Hamburger Hafen rauszubefördern, den zu entladen, wie auch immer. Aber es muss doch Kontrollen geben von diesen Containern am Hamburger Hafen. Oder sind es einfach so viele, dass das personell gar nicht zu stemmen ist?
Ja, einmal ist es das, ist personell nicht zu stemmen. Du hast da, glaube ich, super Leute. Du hast Röntgenanlagen für diese Container. Du hast regelmäßige Durchsuchungen. Du hast Nachrichtendienste, die an diesen Kokainlieferungen arbeiten. Wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Das Problem ist einfach, die Täterseite ist wahnsinnig geschickt. Du hast da Schmuggelrouten, die dergestalt funktionieren, dass das Kokain verflüssigt wird und in Kleidung eingearbeitet. Ja,
da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, genau.
Mhm. Richtig, neulich hatten wir einen Fall, da wurde Kokain in Bojen verpackt und dann auf hoher See sollte es abgeworfen werden. Also du hast wirklich wahnsinnig viele verschiedene Wege, wie das gemacht werden soll. Ich denke, solange damit so viel Geld verdient werden kann, ist die Polizei ja nicht machtlos, aber du kannst immer mal was rausfischen. Aber man geht davon aus, dass ungefähr ein Zehntel dessen, was hier ankommt, wirklich auch gefunden wird. Also 90% gehen offenbar durch.
Über die Großrazzien in Deutschland gegen Drogenschmuggler habe ich gesprochen mit Benedikt Strunz. Danke dir, Benedikt. Schönen Abend noch für dich.
Ebenso.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das haben wir ja schon mitbekommen, ne? In Sachsen ging schon Montag los. Ab morgen dann auch im Rest von Deutschland der zweite harte Lockdown. Der letzte, also im Frühjahr, hat uns ja schon so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ne? Arbeit irgendwie alles ganz anders und Freizeit irgendwie auch alles ganz anders. Viele Sachen gehen eben nicht mehr so wie sonst. Aber wie sieht's aus mit dem letzten Drittel des Tages, mit dem Schlafen? Auch da ist die Corona-Pandemie wirklich spürbar. Caro Bredendieck aus unserem Nova-Team. Inwiefern hat Corona da unseren Schlaf verändert?
Es gibt mehrere Studien zu dem Thema mit ähnlichem Ergebnis. Viele Menschen sind unter der Woche, aber auch am Wochenende morgens später aufgestanden als sonst. Forschende der Brown University in Rhode Island zum Beispiel haben die App-Daten von 100.000 Menschen weltweit untersucht. An einem durchschnittlichen Dienstag im April 2019, also einfach ein random Dienstag, sind die meisten so um 6.30 Uhr, 7 Uhr morgens aufgestanden. Im April 2020, also mitten im Lockdown, hat sich das nach hinten verschoben. Viele Leute sind eine halbe Stunde später aufgestanden oder noch später. Viele auch erst so um 8 oder 8.30 Uhr.
Viele haben ja auch Homeoffice gemacht, konnten das machen. Also kann man sich natürlich den Arbeitsweg sparen. Klar, das macht schon mal einiges auf. Später aufstehen heißt das dann auch, dass insgesamt mehr geschlafen wurde?
Nicht bei allen war das so. Also manche sind auch später ins Bett gegangen und dann hat sich das so ausgeglichen. Mhm. Aber die Studie der Brown University hat ergeben, dass ein Drittel der Personen insgesamt mehr geschlafen hat als sonst. Und die Uni Basel hat speziell Menschen in Österreich, Schweiz und Deutschland befragt. Und das hat ergeben, dass die Befragten im Schnitt 50 Minuten mehr Schlaf bekommen haben. Also ein ziemlich deutliches Plus.
Also wenn jetzt viele StudienteilnehmerInnen angegeben haben, mehr zu schlafen als sonst, heißt das, wir haben sonst ein Schlafdefizit aufgrund vieler Aktivitäten und holen das quasi auf, wenn wir keine Termine haben, wegen Lockdown?
Genau, davon kann man ausgehen. Christine Blume ist Schlafforscherin an den psychiatrischen Kliniken Basel und hat die Studie da geleitet. Und sie glaubt, dass Menschen in Industrienationen generell eher zu wenig schlafen.
Und der Grund ist einfach oft, dass der Schlafwachrhythmus, den unsere innere biologische Uhr vorgibt, nicht zu den gesellschaftlichen Rhythmen oder allen voran eben auch den Arbeitszeiten passt. Und als dann das gesellschaftliche Erleben, so im ersten Lockdown, den wir ja untersucht haben, zum Erliegen kam und auch viele aus dem Homeoffice gearbeitet haben, da konnten die StudienteilnehmerInnen eben eher entsprechend ihres inneren biologischen Rhythmus schlafen und haben in der Konsequenz auch mehr geschlafen.
Okay, das klingt ja dann sogar gut. Das hat ja dann wahrscheinlich eine positive Wirkung gehabt. Was ist denn eigentlich die optimale Schlafdauer? Ist die von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Ja, ne? Also ich kenne Leute, die sagen, auch 6 Stunden reicht mir. Und ich denke, ich würde tot umfallen, wenn das nur 6 Stunden sind.
Ja, die kenne ich auch, solche Leute. Andere brauchen halt mehr, zum Beispiel ich. Christine Blume sagt so, im Schnitt gehen sie und viele ihrer KollegInnen davon aus, dass die meisten Menschen so 7 bis 9 Stunden Schlaf brauchen und das dann optimal ist für die.
Jetzt mal angenommen, Caro, ich schlafe im zweiten Lockdown auch richtig, richtig viel, einfach weil ja sonst auch nicht so irre viel zu tun ist. Ich kann nicht weggehen, bla bla bla. Ist das dann gut oder kann das kippen und das dann ungesund sein?
Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die oft sehr viel schlafen, also regelmäßig 9 bis 11 Stunden, dass die ein erhöhtes Risiko haben für bestimmte Erkrankungen. Aber die Studien zeigen keinen Kausalzusammenhang. Also es ist überhaupt nicht bewiesen, ob sie bestimmte Erkrankungen kriegen, weil sie so viel schlafen. Okay. Es kann auch sein, dass man eine bestimmte Krankheit hat, die dazu führt, dass man einfach belastet ist und dann braucht man mehr Schlaf. Und diese Krankheit führt dann auch gleichzeitig zu anderen Problemen. Und dann wäre Schlaf quasi nur ein Glied in der Kette, aber nicht der Auslöser für irgendwas.
Ein Gefühl, das bestimmt auch ganz viele kennen, was Schlafen angeht, auch im ersten Lockdown, das ist ja dieses Vermatschte, ne? Also warum fühlt man sich manchmal so belämmert, so durch, obwohl man gerade richtig viel geschlafen hat?
Dazu gibt es tatsächlich noch gar nicht so viel Forschung. Christine Blume vermutet, je nachdem, wie groß dein Schlafdefizit vorher war, dann reicht eine Nacht nicht aus, um das auszugleichen und nicht nur das.
Was man natürlich auch jetzt im ersten Lockdown einfach sehen muss, ist, dass die Schlafqualität auch übereinstimmend in mehreren Studien eher gelitten hat. Also die Leute haben einfach nicht so gut geschlafen, weil es natürlich auch eine sehr belastende Zeit war. Und das heißt dann auch manchmal in der Konsequenz, dass längerer Schlaf gar nicht unbedingt bedeutet, dass man sich morgens erholter fühlt.
Ja, wenn man sich eben die ganze Zeit Sorgen macht, was mit meiner Oma, verliere ich vielleicht meinen Job und so, das wirkt sich natürlich alles auf den Schlaf aus. Christine Blume sagt übrigens, jetzt im zweiten Lockdown geht sie schon davon aus, dass wir teilweise wieder ähnliche Effekte sehen werden. Also dass Leute, die jetzt wieder ins Homeoffice gehen, länger ausschlafen zum Beispiel. Aber das Besondere jetzt ist natürlich, da ist jetzt die Weihnachtszeit mit dabei und Silvester, alles Tage, an denen man natürlich relativ viel isst auch und trinkt und frei hat. Und das hat jedes Jahr Auswirkungen auf unser Schlafverhalten, sagt sie, egal ob Corona ist oder nicht.
Im ersten Lockdown haben viele Menschen etwas mehr geschlafen als sonst. Warum und ob wir das auch im zweiten Lockdown erwarten können, das hat uns Caro Bredendieck erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ein Mann, der ist auf jeden Fall nicht nervös, oder?
Ich bin ganz ehrlich, für Nervosität fehlt einfach die Zeit. Es geht alles so schnell.
Seit Sonntag wird gegoogelt, nämlich der Name von dem Mann, der da gerade gesprochen hat, Edin Terzic, der ist 38 und jetzt Cheftrainer bei Borussia Dortmund. Zack, steht er plötzlich im Rampenlicht. Das ist irre viel los. Bisher ist er ja Co-Trainer gewesen und jetzt hat er die komplette Verantwortung für diese Mannschaft. Und er hat gar nicht viel Zeit. Heute Abend direkt das erste Spiel. Wie kann das gut gehen? Wie kann er so schnell diese Mannschaft überhaupt erreichen? Darüber spreche ich jetzt mit Ralf Gunesch. Ralf, du hast ja auch schon in der Bundesliga gespielt, ne? St. Pauli, bei Mainz 05 und bei Ingolstadt. Weißt du noch, wie viele Trainer du insgesamt so erlebt gehabt hast?
Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich glaube, wenn ich das so grob überschlage, müssten das so 9 oder 10 Cheftrainer gewesen sein.
Ja, ist auch eine ganze Menge, ne? Was ist dir denn da? Was ist dir denn da in Erinnerung geblieben? Also, wie kann ein neuer Trainer in der Mannschaft direkt Eindruck machen? Oder ist es besser, sich erstmal zurückzuhalten? Was erinnerst du?
Ja, das ist tatsächlich immer unterschiedlich. Aber so das erste Auftreten vor der Mannschaft, das wird natürlich von den Spielern immer sehr kritisch beäugt. Aber das ist ja jetzt beim BVB eben nicht der Fall. Die kennen ihn ja schon. Mhm. Also der ist ja nicht ganz neu. In der Funktion als Co-Trainer arbeitet er ja schon seit 2 Jahren mit den Jungs zusammen. Insofern braucht man da keine Phase zum Warmwerden. Man kennt sich.
Das ist also schon mal ein Vorteil. Wir gucken nochmal, was Edin Terzic gestern auch noch gesagt hat.
Es gibt 2 Arten, wie man ein Fußballspiel gewinnen kann. Das ist einmal, wir versuchen, ein Tor weniger zu kassieren als der Gegner. Ich bin eher dafür, dass wir bereit dafür sind, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner, um es einfach kurz zusammenzufassen.
Das ist natürlich eine sehr gute Einstellung, finde ich. Macht das Eindruck bei den Spielern?
Ich glaube, die wissen einfach, wie er tickt. Und es ist bekannt, dass er jemand ist, der sehr emotional ist, der aber auch natürlich einen sehr hohen Fußball-Sachverstand hat. Und das, was er eigentlich sagen will, ist, dass er eine offensive Herangehensweise an den Fußball hat. Und wenn ich mir so den Kader Borussia Dortmunds anschaue, dann kann ich mir vorstellen, dass das passt.
Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, also insgesamt kennt man sich da natürlich schon, weil er eben auch der Co-Trainer war. Trotzdem ist es jetzt erstmal wichtig, dass die viel trainieren zusammen auch am Anfang. Oder geht es nochmal mehr um Gespräche, um die Ausrichtung, um nochmal klarzumachen, was er jetzt will?
Also kurz umrissen ist das Problem der Borussia aus Dortmund, glaube ich, nicht gewesen, dass die irgendwas fußballerisch nicht hinkriegen, sondern da sind jetzt, glaube ich, Gespräche nötig. Du hast auch aktuell gar keine Zeit zum Trainieren, weil du jetzt bis
weil der Spielplan so dicht ist, so getaktet ist.
Du spielst bis zur Winterpause alle 3 Tage. Und da kannst du nicht viel machen, außer vielleicht auf der mentalen Ebene ja ein Stück weit einen Reset-Knopf drücken oder vielleicht Dinge anschieben, die in den letzten Wochen unter Umständen gefehlt haben. Und ja, dafür reicht die Zeit dann schon.
Ist denn eigentlich dieser Sprung vom Co-Trainer zum Cheftrainer, ist der eigentlich riesig oder ist das so ein Next Step?
Es ist ein Next Step, aber es ist ein Step, der unheimlich viel Verantwortung bringt, weil vorher warst du derjenige, der zuarbeitet, du warst derjenige, der unterstützt und jetzt bist du in vorderster Front und merkst erstmal, was du unter anderem auch für Gegenwind bekommst.
Auch was für Druck.
Ja, also das sind alles Dinge, die sind dir als Co-Trainer gar nicht so bewusst, weil du führst nicht die Gespräche mit der Presse, du bist nicht derjenige, der die Entscheidungen kommunizieren muss, der für die Entscheidungen gerade stehen muss, sondern als Co-Trainer arbeitest du nur zu und sagst dem Chef so und entscheiden darfst du jetzt.
Ralf, danke dir fürs Erklären. Ralf Gunesch ist Ex-Fußballprofi und jetzt auch Kommentator für DAZN. Wir haben mit ihm gesprochen über den Trainerwechsel bei Borussia Dortmund.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.